Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Klaus Heid.
Ich liebe Landkarten. Also ich muss zugeben, ich finde Google Maps praktisch. Aber ich finde es viel schöner, wenn ich so einen Atlas oder eine Landkarte oder sowas in der Hand habe. Und manchmal bin ich dann, wenn wir unterwegs sind und so ein Museum, gucke ich mir auch gerne alte Landkarten an. Und das hier ist eine Landkarte von Afrika um 1800. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass in der Mitte nichts ist. Und das war die Zeit, da waren die Küsten so einigermaßen erforscht, aber das Landesinnere war ein riesiger weißer Fleck. Und das haben wir in verschiedenen Ländern und Kontinenten, dass die Karten unvollständig waren. Dass es da weiße Flecke drauf gab, die noch nicht erforscht waren. Unerforschte Gebiete. Und in Afrika gab es einen Menschen zu dieser Zeit, den diese weißen Flecken gereizt haben. Vielleicht habt ihr von ihm schon gehört, ein schottischer Missionar, David Livingstone. Er wurde einer der bedeutendsten Erforscher Afrikas. Also ursprünglich wollte David Livingstone als Missionar nach China. Dann brach dort der Opiumkrieg aus zwischen England und China und Missionare konnten da nicht mehr hin. Und so hat Gott ihn nach Afrika umgelenkt. Und dort kam er auf eine bestehende Missionsstation, wo er erstmal mitgearbeitet hat. Aber je länger er da war, umso mehr reizten ihn die weißen Flecken, die unerforschten Gebiete, da wo noch nie ein Europäer war. Und er hat sich gefragt, wie sieht's da aus? Was für Menschen leben da? Und wie könnten diese Gebiete für Jesus gewonnen werden? Und dann fing er an zu forschen. Jahrelang erforschte er unbekanntes Land. Er hörte von seltsamen Nebeln und von donnernden Wassern. Und darum folgte er dem Fluss Sambesi, bis er als erster Weiser vor den Victoria-Fällen stand. Und er hat sie nach seiner Königin benannt, natürlich. Er hat die Quellen des Nils gesucht und er galt dabei als verschollen. Und er starb auch auf dieser Expedition. Als ich so 11, 12 war, haben mich solche Menschen wie David Livingstone fasziniert. Und auch er. Ich habe immer davon geträumt, so ein Entdecker und Forscher zu werden wie er. Dabei zu sein, manchmal habe ich das gelesen, diese Geschichten. Und ne, man hat ja eine blühende Fantasie. Da habe ich mir überlegt, wie das ist, wenn man auf so einer Expedition mit David Livingstone unterwegs ist. David Livingstone hat immer wieder neues Land betreten. Er konnte seinen linken Arm nicht mehr bewegen, weil ihn ein Löwe schwer verletzt hatte. Aber das hat ihn nicht aufgehalten. Nichts hat seinen Forscherdrang aufgehalten. Er wollte die weißen Flecken auf der Landkarte erkunden. Heute, später, haben wir nicht mehr so viele weiße Flecken auf der Welt. Was machen wir Menschen? Wir versuchen, das Weltall zu erkunden. Erst vor kurzem hatten wir wieder eine Mission, ja, nach da oben. Und wir gucken Filme vielleicht, wo Raumschiffe, in meiner Jugend war es Raumschiff Enterprise, ja, die unendlichen Galaxien erkunden. Ja, irgendwie scheint es in uns drin zu stecken, dass uns das Unbekannte fasziniert. Und ich glaube, dass in jedem Menschen so ein Forscher steckt. In einem mehr, im anderen weniger. Bei manchen ist es vielleicht verschüttet gegangen, bei manchen ist es noch lebendig, aber es beginnt ja schon im Kindesalter. Die Babyzeit ist eine Expedition ins Leben. Babys erkunden diese Welt. Und ich erinnere mich, als unsere Kinder noch klein waren, da rollten sie durchs Zimmer und haben die Augen weit aufgerissen, wenn irgendwo was Neues war. Und alles, was sie nicht kannten, wurde erstmal in den Mund gesteckt. Kann man es essen? Ja, wurde betastet. Was ist das? Als Babys und kleine Kinder erkunden wir die Welt. Und wenn so ein kleines Kind durch ein Zimmer krabbelt oder robbt, dann sieht man förmlich, wie es im Kopf rattert. Was ist das? Wofür ist das da? Was kann man damit machen? Das Unbekannte will erforscht sein. Kinder können das noch. Etwas Neues entdecken und sich daran freuen. Es gab in unserer Familie so eine Schlüsselszene, als unser Sohn auf die Welt kam und wir das erste Mal mit dem Kinderwagen im Wald unterwegs waren. Wir wohnen in der Stadt, gibt es nicht so viele Bäume, also sind wir mal in den Stadtwald zum Spazieren. Und dann lag er da drin und hat plötzlich zum ersten Mal anscheinend diese Blätter gesehen. Und da ist er völlig ausgerastet. Der lag da drin und zeugte nach oben und machte irgendwelche seltsamen Geräusche und hat gejuchzt und sich gefreut, nur weil er Blätter gesehen hat. Und meine Frau und ich haben uns angeguckt und gesagt, was hat er denn? Das ist ein Baum. Ja, so, ja, weil als Erwachsener kennt man das. Aber dieses Kind war so begeistert von diesem Neuen und hat es aufgesogen. Für ihn war dieser Wald ein Wunder. Kinder wundern sich noch. Sie können noch staunen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Flugzeuge fliegen und dass aus einem Telefon Stimmen kommen. Kinder müssen das erst entdecken. Und wisst ihr, wer aufhört, sich zu wundern über die Dinge in dieser Welt, der verlernt es zu staunen. Und wer nicht mehr staunen kann, dem wird es schnell langweilig. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Bleibt Menschen, die noch staunen können. Kinder fragen nach. Warum? Was ist das? Sie wollen das genau wissen. Wir waren in Frankfurt in dieser Zeit oft im Zoo mit den Kindern und haben beobachtet. Und mir ist immer wieder aufgefallen, wie andere Kinder dann vor diesem Gehege standen, irgendein Tier sahen und dann ihre Eltern genervt haben. Was ist das für ein Tier? Was macht das? Wo lebt das? Was ist das? Wie, weil sie einfach wissen wollten, was das ist. Und daneben stand dann oft ein genervter Erwachsener, der sich gewundert hat, warum will das Kind das alles wissen? Und der es nicht wusste, obwohl 2 Meter weiter ein Schild stand, wo er alles hätte lesen können. Kinder sind Forscher. Sie wollen den Dingen auf den Grund gehen. Und ich glaube, dazu fordert unser Predigttext, der Psalm 111, uns auf. Und ich lese mal die ersten 3 Verse nochmal. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, ist herrlich und prächtig. Und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Ich glaube, dass in diesen Versen ein Kreislauf beschrieben hat. Ein Kreislauf: forschen, entdecken, staunen und loben. Wer forscht, wer sich auf die Suche macht, wer den Dingen auf den Grund gehen will, der wird etwas entdecken, der wird etwas Neues entdecken. Und wer etwas Neues entdeckt, der kommt ins Staunen über das, was er entdeckt hat. Und wer staunt, der beginnt Gott zu loben über das, was er geschaffen hat. Und dann geht es wieder von vorne los. Ich erforsche was Neues, mache wieder eine Entdeckung, komme ins Staunen und lobe Gott. Und ich denke, dieser Kreislauf, der bringt Freude in unser Leben. Aber man kann auch aus diesem Kreislauf schnell aussteigen. Zum Beispiel ganz am Anfang. Da steht, wer sie erforscht. Forschen, das bedeutet, ich investiere Mühe und Zeit. Forschen geht nicht nebenbei. Also als David Livingstone die weißen Flecken erforscht hat in Afrika, dann war das keine Pauschalreise mit Neckermann, ja, oder mit TUI, wo man so mit dem Kreuzfahrtschiff ganz nah ranfährt und alles so beobachtet und gut ist. Da gab es auch keine Hotels, da gab es auch keine Straßen. Das war gefährlich. Forschen brauchte auch Zeit. Und ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften eines Forschers ist Ausdauer. Nicht aufzugeben, bis man etwas entdeckt hat. Dranbleiben. Also Man kann zum Beispiel einen Zoo oder einen Wildpark auf ganz unterschiedliche Art und Weise besuchen. Es gibt da zwei Methoden, so habe ich das für mich festgestellt. Das eine ist die Sammelmethode. Die Sammelmethode heißt, möglichst viele Tiere in möglichst kurzer Zeit sehen. Das ist das, was Erwachsene oft machen. Ja? Man rennt von einem Gehege zum nächsten, guckt kurz rein, wo ist es? Ah, da ist es, weiter nächstes. Und wenn man es nicht findet, ist man schnell genervt und läuft weiter. Das ist so die Sammelmethode. Möglichst viele Tiere in kurzer Zeit. Wir hatten aber eine Jahreskarte für den Zoo. Das heißt, wir mussten nicht alles in einen Tag reinpressen. Wir hatten Zeit, auch mal vor einem Gehege etwas länger zu stehen. Und das ist die Forschermethode. Forschermethode wollen nicht möglichst viel in kurzer Zeit, das ist oberflächlich. Forscher gehen in die Tiefe. Das heißt, wir standen manchmal eine Stunde vor einem Gehege und haben geguckt. Da gab es zum Beispiel im Tropenhaus die Geierschildkröte. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die ist so groß. Riesending, so ein großes Gebiss, ganz gefährlich. Und die meiste Zeit ist sie einfach starr in ihrem Becken. Dann standen wir mal da und haben gedacht, das Tier muss sich doch irgendwann mal bewegen. Dann hat er immer nur, und wir standen und standen, haben beobachtet, nicht aufgegeben, und plötzlich schnappt die zu und dann wieder. Aber dieser Augenblick, als sie so zugeschnappt hat, da haben wir innerlich jubiliert. Das war so ein tolles Erlebnis. Und das habt ihr öfter, wenn ihr länger wo steht und beobachtet. Forscher konzentrieren sich auf eine Sache, bis sie etwas entdeckt haben. Wir sind es gewohnt, Entdeckungen schnell zu machen. Schnell ins Smartphone eintippen und dann hat man das Erlebnis. Aber das ist nicht befriedigend. Ungeduldige Menschen machen in der Regel nur zufällig Entdeckungen. Aber wer die großen Werke Gottes erforschen will, der braucht Zeit und Ausdauer. Aber dann, wenn man etwas entdeckt, dann bricht Freude in einem hoch und Lob. Ich mag diese Geschichte von einem Jungen, der in den USA in einem Armenviertel gelebt hat. Der ging dort in den Gottesdienst und er hörte bei der Predigt gut zu. Und es war eine Gemeinde, die war sehr lebendig und ab und zu rief da mal einer Halleluja, wenn ihm irgendwas gut gefiel, was in der Predigt war. Ist nicht so typisch deutsch, aber in den USA durchaus üblich. Und der Junge, der hat gedacht, ach, wenn die anderen das können, dann kann ich das auch. Und deswegen hat er ständig reingerufen, so laut er konnte, Halleluja. Und den Nachbarn hat es irgendwann genervt. Dann hat er diesen Jungen angeguckt und hat gemerkt, dass dieser Junge keine Schuhe anhatte, weil er anscheinend sich nicht leisten konnte. Dann hat er zu diesem Jungen gesagt, hör mal gut zu, wenn du jetzt den Rest der Predigt die Klappe hältst, dann kaufe ich dir ein paar Schuhe. Und der Junge nickte und gab sich alle Mühe. Aber als der Pastor Jesus erklärte, die unendliche Liebe, die in Jesus sichtbar wird, am Kreuz, in der Auferstehung, und wie sehr Gott jeden Menschen liebt, da brach's aus ihm heraus und der Junge schrie so laut er konnte, Halleluja, auch wenn ich jetzt keine Schuhe mehr kriege. Weil ihn das so fasziniert hat, weil ihn das so gepackt hat, was Jesus am Kreuz getan hat. Und ich glaube, so ist es. Wenn wir die Werke Gottes erforschen, dann werden wir Entdeckungen machen und ins Staunen kommen. Dann wird es unser Herz berühren. Und dann packt uns die Freude Gottes und die logische Folge ist Halleluja. Gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott. Oder hier in Vers 1, wo es heißt, Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen. Und wenn ihr Gottes Werke erforscht und darüber staunt, dann wird das Lob Gottes aus euch herausplatzen. Es hat doch keinen Wert, wenn wir sagen, jetzt lobt den Herrn gefälligst. Er hat's verdient. Ja, dann kann man sich ja Halleluja sagen. Aber wenn man etwas entdeckt und es einem packt, dann kann man Halleluja schreien von ganzem Herzen. Und wisst ihr, wenn ich manchmal im Knüllhaus bin, weiß nicht, wer es von euch kennt, oben auf dem Berg, und wenn dann abends der Sonnenuntergang kommt, dann packt mich das Halleluja. Und jemand hat mal gesagt, Atheisten sind arme Menschen. Sie haben niemand, dem sie für einen Sonnenuntergang Danke sagen können. So ist es. Ich denke immer an dieses Wort, wenn ich da stehe, und denke mir dieses Zitat. Wir können Halleluja sagen. Aber auch hier gibt es eine Gefahr. Wir können aus dem Kreislauf der Freude aussteigen, weil wir uns mit dem zufrieden geben, was wir schon wissen, was wir schon erkannt haben. Stehen bleiben und nicht weiter forschen. Ich habe eine Zeit lang Freizeiten für Pastorenkinder gemacht. Versucht, denen mal eine biblische Geschichte zu erzählen. Kenne ich schon, ist die Antwort. Und ich glaube, uns geht es manchmal ähnlich. Wir haben uns an das gewöhnt, an die Geschichten der Bibel, an die wunderschöne Natur, an was auch immer. Wir geben uns mit dem Oberflächlichen zufrieden. Und es gibt eine falsche Zufriedenheit, die aufhört, mehr von Gott und seinen Werken wissen zu wollen. Und dann wird Glaube langweilig. Aber wer dranbleibt, wer immer wieder sagt, ja, ich will Neues entdecken oder das Alte neu entdecken, auch das geht ja, der bleibt in diesem Kreislauf, den lässt die Freude nicht mehr los. Und am Schluss drei Bereiche, wo wir weiße Flecken neu füllen können. Das erste ist natürlich Gott in seiner Schöpfung entdecken. Ich bin über diesen Psalm 111 gestoßen im Bayerischen Wald. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Bayerischen Wald wart. Da gibt es einen Berg, der heißt Rachel, und da ist oben eine Kapelle. Und von dieser Kapelle blickt man runter auf den Rachelsee. Es ist ein wunderschöner Blick. Und an dieser Stelle steht dieser Vers: Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Hat jemand eine Tafel hingemacht, um zu sagen, dieser Blick, diese Natur, das ist ein Werk Gottes, worüber es sich lohnt zu staunen. Und die Schöpfung weist uns auf den Schöpfer, und das ist die kleine Biene. Und es ist der majestätische Berg, sind die Wiesen, jetzt dieses Gelb, wenn man durch die Landschaft fährt. Und Paul Gerhardt besingt es ja auch so schön, er sagt, geh aus mein Herz und suche Freud. Da steckt das drin, das Forschen. Ausgehen und suchen. Freude suchen. Und dann staunen wir über Gottes Sinn für Schönheit, über seine Kreativität. Aber die Schöpfung ist nur ein Werk Gottes. Es gibt noch ein zweites Werk Gottes. Wir können die Werke Gottes in seinem Wort entdecken. Was steht geschrieben? Auch hier zu forschen. Martin Luther hat einmal gesagt, die Bibel ist ein Buch, über dem man schwitzen muss. Ich kenne das auch, dieses kenne ich schon. Ja? Schlag die Losung auf und denke mir, ja, 100-mal gelesen. Lese eine biblische Geschichte und denke mir, ja, kenne ich schon. Aber dann nochmal innezuhalten und zu fragen, was steht da? Was will Gott mir dadurch sagen? Gibt es eine neue Erkenntnis? Gibt es vielleicht eine andere Stelle, die ich hier in Beziehung setzen kann? Nicht an der Oberfläche bleiben, sondern zu sagen, ist da noch was, was ich noch nicht kenne? Abwägen, sich Zeit lassen. Jemand hat mal gesagt, wir müssen das Wort Gottes wiederkäuen. Immer und wieder kauen, bis was Neues kommt. Neue Zusammenhänge entdecken. Und wenn wir dann plötzlich eine Entdeckung machen, dann löst das auch tiefe Freude aus. Weil er ist der Autor der Schrift. Und wenn wir in der Schrift etwas entdecken, dann loben wir den Autor. Und wer Jesus durch sein Wort besser kennenlernt, der wird neu über ihn staunen und wird anbeten. Und manchmal ist es auch nur das Altbekannte, was mir plötzlich neu ins Herz fällt, wo ich merke, ja, hier erreicht Gott mich. Und das Dritte ist Gott im Leben von Menschen entdecken. Gott wirkt ja noch heute. Er wirkt auch in unserem Land. Auch wenn wir manchmal uns mehr wünschen würden, dass mehr Menschen zum Glauben kommen, dass mehr passiert. Aber er tut das. Und ich finde es spannend, mit Menschen zu reden. Wie ist deine Geschichte mit Gott? Was erlebst du gerade mit Gott? Wir saßen gestern im Knüllhaus zusammen und die eine Gruppe, die sagte, Mensch, ihr habt ja einen tollen Koch. Sag ich, der ist auch toll, der ist von seinem Typ her toll, der kann gut kochen. Sag ich, dieser Mann ist ein Wunder. Vor 2 Jahren war ich verzweifelt, weil wir niemanden für die Küche hatten, keine Leitung. War verzweifelt, weil der, den wir angestellt hatten, uns plötzlich offenbart hat, dass er in der Probezeit aus gesundheitlichen Gründen eigentlich gar nicht kochen kann, also so lange in der Küche stehen kann. Und ich sagen musste, tut mir leid, dann kann ich dich nicht weiter beschäftigen, wenn du nicht hier die Küchenleitung machen kannst. Und ich nicht wusste, wie kriegen wir das hin, wenn die Gruppe kommen. Und dann habe ich gebetet und dann bin ich hochgegangen. Und dann steht da so ein älterer Herr mit so einem Hut und sagt, hier Leute, ich bin hierher gezogen, braucht ihr einen Koch? Da habe ich gesagt, du kannst morgen anfangen. War schon in Vorruhestand. Seine Frau hat gesagt, wir ziehen nach Neukirchen. Da wohnt meine ganze Familie. Und er hat sich gelangweilt, hat das Freizeitheim gesehen. Ich frag mal. Halleluja. Gott wirkt im Leben von Menschen. Den hat Gott uns vorbeigeschickt. Der glaubt nicht an Jesus. Aber ist von Gott geschickt worden. Gott wirkt bis heute und hört Gebet. Und dann sagte mir mein Gesprächspartner, dem ich das erzählt habe, ja, ihr seid doch gar nicht charismatisch und trotzdem gibt's Wunder bei euch. Sag ich, das hängt nicht davon ab, ob man charismatisch ist oder nicht. Wunder gibt es immer wieder, heißt ja schon im Schlager. Ja, und wir erleben diese Wunder Gottes. Und deswegen auch euch nochmal zu ermutigen. Wir hatten vor Jahren im Hauskreis, im neuen Hauskreis, da hatten wir einen Abend, wo jeder aus seinem Leben erzählt. Also jeder hatte einen Abend, wo er erzählen durfte, was er mit Gott erlebt hat. Das war so eine gute Zeit. Und wir haben danach gebetet und Gott gedankt. Menschen entdecken, was sie mit Gott erlebt haben. Und deswegen lese ich auch gerne Biografien von Christen. David Livingston ist nur einer, die großen Missionare. Aber auch einfach so Menschen wie du und ich. Ich finde es toll, was Gott im Leben von Menschen wirkt. Und deswegen, groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Nimm diesen Kreislauf mit. Forschen, entdecken, staunen und loben. Und wisst ihr, die Werke Gottes sind so unendlich groß. Da hat man nie ausgeforscht. Immer wieder tauchen neue Flecken auf, wo wir nachgucken können. In der Natur, in der Bibel, im Leben von Menschen. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Und deswegen am Ende statt Amen, Halleluja.